Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und damit kommen wir zu meinem nächsten Gast. Ich habe schon ein bisschen was vorweggeschickt. Bei Knut Elstermann waren Sie schon. Hinter dem tollen Graphic Novel Madame Tschö und die Monster stecken eigentlich zwei. Die Zeichnerin Chérie Domingo und der Autor Patrick Späth, der, während ich hier erzähle, schon bei mir Platz genommen hat. Herzlich willkommen, lieber Patrick. Und dieses Werk hat schon im Frühstadium die höchst dotierte Auszeichnung für grafische Literatur im deutschsprachigen Raum eingeheimst, nämlich den Bertolt-Leibinder-Preis. Inzwischen ist das Werk fertig und veröffentlicht. Und ich freue mich sehr, dass Patrick bei mir ist, um das Ganze noch mal so ein bisschen vorzustellen und zu erzählen, was seither so passiert ist und wie sich anfühlt, wenn die Idee plötzlich ein fertiges Buch wird, ein Werk, was man in Händen halten kann. Herzlich willkommen, Patrick Späth.
Hallo.
So, na wie ist es denn? Ich habe es ja den Herrn Bulgarian Car Trader auch zu Beginn gefragt, bezüglich seiner Musik, bei dir natürlich gerne bezüglich der Graphic Novel. Was ist es für ein Gefühl, wenn so ein Werk, an dem man so lange so intensiv gemeinsam gearbeitet hat, wie fühlt ihr zwei euch mit dem fertigen Werk in der Hand?
Das ist ein super, super tolles Gefühl. Das ist das tolle Gefühl, bevor diese kreative Leere kommt. Man denkt, was jetzt? Aber ja, es ist einfach geil.
Es ist schön. Ja. Wir müssen mal ganz kurz, damit alle so quasi ins Boot einsteigen, erzählen, worum es da geht. Die Geschichte ist nämlich wirklich sensationell. Ich fasse das ganz kurz zusammen und Patrick, lauscht bitte aufmerksam, damit du ergänzen kannst. Es gibt sicherlich Aspekte, die ich da nicht so berücksichtige, die du ergänzen möchtest. Es geht um die größtenteils wahre Geschichte eines südkoreanischen Ehepaars, die als Schauspielerin und er Regisseur in den 50er Jahren zusammen sehr, sehr erfolgreich sind. Und dann, als ihre Karriere später so ein bisschen nachlässt, werden sie über den Geheimdienst vom Diktator Nordkoreas Kim Jong-il entführt. Das ist eine wahre Geschichte soweit. Um dort in Nordkorea eben für ihn, denn er ist großer Filmfan, Filme zu drehen, bis ihnen dann 1986 auf einem Filmfest in Wien die Flucht gelingt. So, das wäre das Gerüst. Was würdest du ergänzen wollen, lieber Patrick?
So ist es. Kim Jong-il hat nicht nur Menschen entführt, sondern er hat auch Filme entführen lassen. Er hat sich ja selbst als Künstler gesehen, als Diktator. Und einer dieser Filme, die er hat entführen lassen, ist Bulgasari. Das ist ein Monster-Trash-Film von 1962 aus Südkorea. Und er hat den beiden, Madame Tschö und Shin Sang-ok, die er entführt hat, aufgetragen, macht mir das aber besser, macht mir ein Remake von Bulgasari. Und das Monster, was dann in dem Film wütet, sieht so ein bisschen Godzilla-Style-mäßig aus. Absicht. Ja.
Es ist so ein eisenfressendes Monster aus der Mythologie, oder?
Genau, es ist koreanisches Mittelalter. Dieses Monster frisst Eisen und wächst und wächst und wächst und ist moralisch völlig ambivalent. Also mal hilft es den Menschen, mal fällt es ihnen in den Rücken. Und mit dieser Ambivalenz spielen wir auch im Comic. Und im Comic verschachteln wir das auch so, dass Kim Jong-il diesen verschollenen, niemand kennt den Inhalt bis heute, verschollenen südkoreanischen Film anguckt. Und so machen wir auch filmtechnisch so hin und her immer zwischen der wahren Entführungsgeschichte und diesem fiktionalen Teil, weil wir haben dann unseren eigenen Plot geschrieben dafür.
Okay, du hast, glaube ich, im August 2020 die erste Idee zu dieser Graphic Novel an Chérie als Zeichnerin rangetragen. Wie kam denn die Idee überhaupt zu dir? Was war der Ursprung, wie bist du über eine Geschichte aus Südkorea beziehungsweise Nordkorea gestolpert?
Ich halte die Fülle immer auf und offen. Und in dem Fall habe ich eine völlig verpixelte Version von diesem Film gesehen, Bulgasari dann, den die beiden Entführten 1985 für Kim Jong-il gedreht haben. Und da habe ich gedacht, oh, Wahnsinn. Also der Film hat es dann ja rausgeschafft aus dem Land. Es gibt auch allerlei Raubkopien und so. Und dann habe ich nachgeforscht und gegraben, wie ist dieser Film eigentlich entstanden. Und dann war ich, wie sagt man heutzutage, hooked. Ich habe gedacht, daraus kann ich einen Comic machen, weil es so visuell ist auch.
Absolut. Es ist nicht deine erste Zusammenarbeit als Texter mit einer Zeichnerin. Ich stelle mir aber vor, dass du in der luxuriösen Situation bist, dass du ja immer genau aussuchen kannst, mit wem du welches Projekt warum umsetzen willst. So, warum fiel für dieses Projekt deine Wahl auf Chérie?
Ich liebe ihr Comic-Debüt Ferngespräch, was bei Edition Moderne erschienen ist. Mhm. Und für die Geschichte, sie hat einen irren Flow in ihren Zeichnungen. Das ist gar nicht so hyperrealistisch, aber man erkennt die Person. Sie schafft es mit ganz wenigen Tuschestrichen wirklich das Wesentliche rauszuarbeiten aus den Zeichnungen. Das finde ich irre gut. Das ist so dynamisch und nicht so verkopft. Das fließt so aus ihrer Hand raus. Das ist sehr dynamisch und locker. Und das merkt man. Das wirkt so leicht, aber es braucht irrsinnig Übung, um sowas zu können, so locker zu zeichnen.
Es ist doch immer so, wenn Leute was richtig drauf haben, dann haben die sich damit ja auch total beschäftigt, geübt, sind ausgebildet, was auch immer. Und dann sieht das für Außenstehende immer so easy aus,
ja,
oder?
Es ist, als hätte genau Shirin in ihren Zeichnungen das Klassikstadium und Studium durchlaufen, wäre es schon beim Jazz und könnte so improvisieren. Also es ist sehr, sehr gut.
Total.
Die Zeichnung.
Die Geschichte, du hast das schon erzählt, ist ein Mix aus eben der historischen Geschichte von diesem Ehepaar, die ja so stimmt, und dem fiktionalen Teil mit diesem eisenfressenden Monster. Es hat natürlich eine politische Botschaft. Wie seid ihr recherchetechnisch da vorgegangen? Also muss man sich vorstellen, ihr wart ewig in ich weiß nicht, Bibliotheken, habt ihr Reisen unternommen oder habt ihr mit Zeitzeugen, was habt ihr gemacht, um in irgendeiner Form da tiefer in diese Geschichte einzusteigen?
Genau, am Anfang waren es klassisch, habe ich dann Google aufgemacht und habe erstmal Informationen zusammengetragen. Gut. Dann die nächste Stufe war Google Translate koreanische Artikel mir reinzuziehen.
Wie gut klappt das? Also hast du da böse Überraschung erlebt oder war das
handelbar? Ja, da entstehen auch Fehler. Aber in der entscheidenden Phase, als haben das Skript, das ist wie ein Drehbuch für einen Film, das haben zwei Korea-Expertinnen gelesen. Und dann hat uns während der Entstehung Yang Rong-Shu, das ist eine Kulturschaffende, die hier in Berlin lebt und die in Korea aufgewachsen ist, auch immer wieder dort ist, intensivst beraten, damit wir nicht in die möglichen Fettnäpfchen treten. Zum Beispiel gähnt eine Person nicht in Anwesenheit des Diktatorensohns. Das ist ein No-Go. Das unterdrückt man sich partout.
Ach so, klar, und das wäre für euch als Stilmittel vielleicht schön, um in der Geschichte irgendwas Besonderes zu erzählen, mit der Idee um die Ecke zu kommen, und das ist aber ein absolutes so No-Go, wo jeder
Insider
sagt.
Kleine banale Sachen bis größere Fettnäpfchen mussten raus, da fliegen auch in den 60ern keine Plastiktüten, so wie ein Tumbleweed durch die Gegend. Solche Sachen mussten wir streichen, weil sie einfach nicht stimmen, nicht sein können.
Aber es ehrt euch ja, dass ihr euch da richtig tief in die Materie gekniet und habt und nicht gesagt habt, wieso, das ist doch künstlerische Freiheit, das kann man doch jetzt so nehmen. Also das ist bestimmt Teil des Erfolgs von der Geschichte. Weil wie überrascht wart ihr damals, dass ihr schon, ich weiß nicht, wie weit ihr wart, aber es war ein Frühstadium, dass ihr dafür schon diesen Preis bekommen habt. Hat euch das überrascht, hat euch das ermutigt, beides zusammen? Wie war's?
Genau, beides zusammen. Also bin aus alten Wolken gefallen. Ich habe, als wir angerufen wurden von der Jury in der Stiftung, gedacht, ein Scherz, April-Scherz oder so. Zumal zu dem Zeitpunkt das Storyboard war fertig. Das sind so schnelle Skizzen, aber man sieht schon, wo es hingeht. Aber von den Reihenzeichnungen, also so wie der Comic dann am Ende aussieht, die Haut vom Comic, das, was man sieht, ne, das Storyboard ist ja Skelett, davon war noch gar nicht so viel fertig.
Also cool, dann tauchen wir da gleich noch ein bisschen tiefer ein. Ich habe noch so viele Fragen. Mein Zettel ist noch nicht mal halb abgearbeitet. Das hat mich dermaßen inspiriert und angesprochen heute. Ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, um das, zumindest weitgehend alles zu thematisieren. Erstmal gibt's einen Song. Patrick Späth sitzt bei mir. Er ist einer von zwei Menschen verantwortlich für die Graphic Novel Madame Tschö und die Monster, die inzwischen rausgekommen ist. Er ist Journalist und Autor und für den Text verantwortlich. Aber du weißt es natürlich trotzdem, wenn wir kurz mal über so einen Entstehungsprozess Detail sprechen. Wie viele Entwürfe braucht es auf dem Weg, bis so eine Protagonistin von einer Graphic Novel als Beispiel so aussieht, wie sie final dann in dem Buch aussieht? Also wie viel wird da Trial and Error mäßig ausprobiert und verworfen?
Berge von Wälder sind gestorben. Also Berge von Papier.
Macht ihr wirklich noch Papier? Das ist doch ganz oft alles digital, oder?
Im Fall vom Comic, das meiste ist analog. Die Farbe ist digital, aber das ist wirklich Bleistift vorzeichnen, Tusche sind die Reihenzeichnung, sehr viel analog. Ich schreibe auch gerne analog, also ich schreibe mit Bleistiften und Papier vor und übertrage das dann auf den Rechner. Und sowohl im Script-Drehbuch-Level als auch dann zeichnerisch ganz viele Entwürfe, bis es dann steht.
Okay, so, und jetzt ist es so, ihr habt ja eigentlich eine ziemlich klare Aufgabenteilung, die man sich vorstellen kann. Du schreibst den Text, sie zeichnet und illustriert das. Macht ihr diese Prozesse unabhängig voneinander oder kann man sich vorstellen, ihr sitzt da wirklich auch zusammen und du musst vielleicht vor Ort an dem Text noch ein bisschen was einkürzen, weil die Sprechblase nicht groß genug gezeichnet wurde oder sowas? Du entschuldigst meine platte Formulierung. Es ist sehr kleinteilig, was ihr macht und ganz toll. Ich bin voller Wertschätzung. Aber um das plakativer zu machen, wie läuft sowas?
Ja, es gibt das Modell so in Frankreich, häufig so auch in der Massenproduktion, autoritäre Szenaristin erklärt Zeichnerin, was sie zu machen hat. Bei uns war es wirklich so ein Ping-Pong-Spiel. Also manchmal habe ich Sachen so skizziert, ganz schlecht vorgezeichnet und skizziert, wie es aussehen könnte. Dann hat Cherie wieder geschrieben. Also wir haben manchmal so die Rollen getauscht und es ist wirklich so ein Hin und Her. Und klar, gerade so auf dieser Storyboard-Ebene, da heißt es, Patrick, die Sprechblase ist aber hier viel zu klein, kürz mal Text. Dann ging das per WhatsApp hin und her. Wir haben uns sehr oft getroffen.
Okay, also es war doch richtig Teamwork und nicht zwei Kreative, die losgelöst voneinander an einem Projekt arbeiten. Hey, das Resultat kann natürlich trotzdem funktionieren, aber mich hat wirklich interessiert, wie ihr da so rangegangen seid. Inzwischen ist ja, ich habe ja den Vorteil im Vergleich zu Knut, mit dem ihr damals gesprochen habt, als das Ganze noch ein Kind eures Geistes war. Ich habe ja inzwischen den haptischen Eindruck und muss sagen, das Papier fühlt sich für mich sehr besonders an. Ich bin da überhaupt keine Fachfrau, aber es gibt sicherlich was dazu zu erzählen, wie kommt so eine Graphic Novel zu dem Papier, auf dem sie schlussendlich gedruckt wird oder in das sie eingebunden wird?
Ja, man kann Billo-Papier nehmen, was man so im Büro im Drucker findet. Oder in dem Fall haben wir das wirklich sehr, sehr tolles Papier, Munkenpapier aus Schweden. Das sind 115 Gramm, also das heißt ein bisschen dicker als das, was man so im Kopierer hat. Und das nimmt eben sehr, sehr gut Farbe auf, hat wenig Fehler im Papier und fühlt sich einfach super schön an. Also als würde man so über so ein Samtsofa streichen.
Und man kann es klappen, das ist ja auch sowas total Irres, was einem immer so Internet nicht wirklich vermittelt, wo das haptische Produkt doch klar im Vorteil ist. Das Cover fühlt sich nämlich deswegen so besonders an, weil man das aufklappen kann und dann nochmal in sich aufklappen und dann hat man ein tolles Poster mit einem wirklich absurden Foto von den echten Protagonisten und dem Diktator, was vermutlich in irgendeinem Archiv aufgetaucht ist und was ihr dann da quasi verwendet habt, oder?
Genau, das ist ein besonderes Foto, das ist die Reunion, also wo die beiden wurden ja unabhängig voneinander entführt und haben gar nicht gewusst, dass sie jeweils andere auch dort ist und dann hat er sie auch 5 Jahre schmoren lassen, bis es dann eigentlich 83 wieder zur von ihm inszenierten Zusammenkunft der beiden kam. Und da ist dieses Foto entstanden.
Die Geschichte ist so schräg, die hätte man sich gar nicht ausdenken können. So bekloppt spielt echt nur das Leben im Zweifel. Ihr macht 2 Lesungen, die anstehen. Ich sage da gleich auch die Termine dafür natürlich. Wie liest man eine Graphic Novel vor? Was passiert da an dem Abend?
Also wir zeigen nicht einfach nur die komplette Seite, sondern wir nehmen die Panels, also das sind diese kleinen Kästchen im Comic, ne, jeweils ein Bild, und untermalen das mit Musik von Regie Slimberté und Aunan. Mhm. Die haben das für uns komponiert.
Oh, okay.
Und so wird das also richtig immersiv, also wie ein kleiner Kinofilm. Man kann, wenn man möchte, eintauchen dann bei der Lesung mit Soundeffekten und...
Ja, wenn Ihnen das jetzt keine Lust macht, dann weiß ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also, die Graphic Novel selbst heißt Madame Tschö. Das schreibt sich so, dass man denkt, man müsste es Tschoi sprechen. Aber vertrauen Sie mir, Patrick hat auch gesagt, es ist richtig Tschö mit einem kurzen Ö und die Monster. Madame Tschö und die Monster. Knappe 170 Seiten, ist am 4.10. bereits erschienen, kostet 24 Euro in voller Schönheit und Aufklappbarkeit. Dazu stehen jetzt eben die 2 vorgenannten Premierenlesungen an. Mit der Zeichnerin Chiri Domingo auch on top zu dir dabei. Also beide vor Ort, beides in Berlin und zwar am 23.11. um 19 Uhr in der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda in der Frankfurter Allee 14a und am 6.12. um 19.30 Uhr in der Heinrich-Böll-Bibliothek in der Greifswalder Straße 87. Ich wünsche euch an den beiden Abenden nicht nur viel Zulauf, sondern auch wirklich viel Spaß. Ihr habt so dermaßen lang gearbeitet an dem Werk und es steckt so viel Herzblut drin, was man spüren kann. Lasst euch bitte auch ein bisschen feiern verdientermaßen und gib uns echt ein Laut, wenn ihr ein neues Projekt ausheckt. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin mir ganz sicher, da kommen wir in nächster Zeit wieder zusammen. Lieben Dank. Ach so, und grüß Chiri natürlich auf jeden Fall. Lieben Dank, Patrick Speth.
Vielen Dank.